Der 123C Podcast. Heute zu Gast Head of Digitalization der Rail Cargo Group, Vanessa Langhammer.
Die digitale Kraft kommt aus der Kollaboration, also aus dem Echtzeitzusammenhängen von Bereichen und Leuten, aus der Transparenz und aus der Zusammenarbeit. Wenn ich ein Thema anfange, fange ich eben nicht mit den größten Zweiflern an, sondern ich habe immer in irgendeiner Gesellschaft oder in irgendeinem Teil von dem Prozess oder zu irgendeinem bestimmten Geschäftsfall Leute, die neugierig sind. Was ich gemacht habe, ist einfach nicht groß drüber geredet oder angekündigt, oder sondern versucht eher klein zu halten. Ist es ein Prototyp? Ist es ein Pilot? Ist es ein Experiment? Ist es ungefährlich? Einfach Berührungsängste abbauen, einfach mal starten und machen. Und wir sind ein stark personengebundenes Geschäft. Also die Entscheidung und die Erfahrung zählt halt noch sehr viel. Die kann ich einer KI nicht beibringen. Also sagen, ich kann kein Bauchgefühl verpflanzen.
Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge des 123C Podcasts, eurem Podcast von 123C Digital Consulting. Ich bin Harald Grabner und ich freue mich riesig, dass ihr auch im neuen Jahr wieder am Start seid. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht. Nachträglich natürlich ein herzliches Prosit 2025. In unserer letzten Folge 2024 hatten wir ein echtes Highlight. Sex- und Beziehungskolumnistin Gabriele Kuhn war zu Gast und hat mit uns darüber gesprochen, wie die Digitalisierung unser Liebes- und Beziehungsleben auf den Kopf stellt. Klingt spannend, oder? Ist es auch. Und falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, unbedingt nachholen. Aber heute wird's auch wieder super spannend versprochen, denn unser Thema dreht sich dieses Mal um etwas, was auf den ersten Blick nach einem Nischenthema klingt, aber tatsächlich einen riesigen Einfluss auf uns alle hat. Die Digitalisierung im Schienengüterverkehr. Erstmal technisch, keine Sorge, wir bringen Licht in den Tunnel und ihr werdet überrascht sein, wie tiefgreifend dieses Thema unseren Alltag beeinflusst und für die Versorgung relevant ist. Also macht's euch gemütlich, bleibt dran und jetzt geht's los. Ich freue mich riesig, dass wir heute wieder eine beeindruckende Frau bei uns im Studio haben. Es geht heute um den Schienengüterverkehr. Eine Branche, die auf den ersten Blick ziemlich technisch und von Männern dominiert wird. Aber unsere heutige Gästin ist der Beweis dafür, dass dies in Österreich nicht so ist. Sie ist als junge Frau und dreifache Mutter in diese Welt eingestiegen, und zwar als Business-Prozess-Managerin der Rail Cargo Group, dem Güterverkehrssegment der österreichischen Bundesbahnen. Und das wäre das nicht schon beeindruckend genug, hat sie es innerhalb kürzester Zeit in die Führungsebene geschafft. Seit 2018 trägt sie die Verantwortung für die Digitalisierung der Rail Cargo Group, eine echte Mammutaufgabe in einem so traditionsreichen und großen Unternehmen. Und wie sie das geschafft hat, das wird sie uns heute erzählen. Was ich an meiner heutigen Gästin besonders schätze, sind drei Dinge. Erstens, ihren Mut und ihre Entschlossenheit, neue Wege zu gehen. Zweitens, ihre Kreativität und das unglaubliche Talent, Veränderungen anzustoßen und dabei jene relevanten Menschen mitzunehmen, damit es einfach funkt. Und drittens, sie setzt sich mit Herzblut für Chancengleichheit ein und setzt auf die Förderung von Mädchen und Frauen in der Arbeitswelt. Herzlich willkommen, Vanessa Langhammer.
Vielen Dank für die Einladung und die tolle Einführung.
Bitte gerne. Eine sehr beeindruckende Vita, würde ich sagen. Vanessa, du bist ja in Belgien geboren, in Deutschland aufgewachsen, hast dort immer wieder die Stadt gewechselt, warst auch in Australien, so ein Jahr, was ich mitbekommen habe, und lebst jetzt seit 2014 in Wien, also seit 10 Jahren. Damals bist du ja für dich in eine komplett neue Branche eingestiegen. Würdest du sagen, dass es dir leicht fällt, dich auf Neues einzulassen und irgendwie neue Herausforderungen zu akzeptieren?
Also ich bin grundsätzlich ein neugieriger Mensch. Ja. Ich gehe auch sehr offen in die Situation rein. Ob es mir leicht fällt, ist, glaube ich, nochmal die zweite Facette der Frage. Okay. aber es macht mir Spaß. Also ich brauche auch immer wieder eine Challenge für mich selber. Irgendeinen Bezugspunkt brauche ich. Also in dem Fall eben das ganze Prozessthema ist etwas, was ich aus dem Studium schon kannte. Also irgendeinen Ankerpunkt brauche ich zu dem Ganzen. Und die Technik fasziniert mich jetzt schon eine Weile. Okay. Die habe ich auch im Schienengüterverkehr halt wiederfinden können. Und dann geht's relativ leicht, wenn die erste Hürde genommen ist.
Du bist ja damals nach Wien gekommen, weil dein Mann hier einen neuen Job angenommen hat. Wie war das für dich, plötzlich in Österreich, in Wien Fuß zu fassen? Ich meine, hast du doch international sehr viel gesehen. Wien ist doch sehr provinzial. Oder wie hast du das aufgenommen?
Das war auf den ersten Blick jetzt gar nicht so anders. Also ich glaube, das Erste, worüber man stolpert, ist die Sprache. Also ich habe eine Weile gebraucht, um mich reinzuhören und also einfach auch die Geflogenheiten, die Art und Weise, wie Dinge aufgebaut sind oder also, was in Geschäften zu kaufen ist oder nicht zu kaufen ist. Also es ist ein ähnlicher Kulturschock, wie wenn man nach Australien geht, also wenn es ganz nah ist. Aber es gibt eben auch viele Gemeinsamkeiten. Und wenn man viel gesehen hat und viele verschiedene Elemente schon kennt, dann ist es einfach noch eine zusätzliche Bereicherung. Also dann ist, glaube ich, der Sprung nicht mehr ganz so groß. Also ich fand es spannend, ich fand die Stadt einfach sehr beeindruckend.
Hm. Sehr viel Kultur, ja.
Sehr viel Kultur, es wirkt auch manchmal so ein bisschen sowohl von der Sprache als auch von den Häusern wie aus einer anderen Zeit. Es ist jetzt auch gerade zu Weihnachten was sehr Magisches. Also es ist sehr, sehr faszinierend. Also deswegen haben wir uns auch für Wien entschieden und wir sind gekommen, um zu bleiben jetzt nach so langer Zeit.
Und dann hast du ja gleich beim dem österreichischen Staatsbetrieb angeheuert, bei den österreichischen Bundesbahnen und hast dich in kürzester Zeit in die Führungsebene der Rail Cargo Group hochgearbeitet und hast zwei tolle Titel, Chief Digital Officer und Chief Innovation Officer. Also Wahnsinn, ein wirklich großes Aufgabengebiet. Was liegt denn alles so auf einem Tisch vom CTO und CIO? Was läuft denn derzeit so alles ab?
Also in der heutigen Zeit, wo fast nichts mehr ohne digitale Aspekte geht, streng genommen fast alles, was strukturell in der Zusammenarbeit, also irgendwie in der Unterstützung des aktuellen Geschäfts funktionieren soll. Okay. Und die Rolle, warum gibt es die zwei Titel? In vielen Unternehmen ist es getrennt, also CIO, das ganze Thema Informationstechnologien etc. ist ein eigener Bereich, meistens klassisch IT, und dann gibt es eben CDO, wo es wirklich darum geht, das Geschäft zu modernisieren und zu digitalisieren. In unserem Fall haben wir es bewusst zusammengelegt. Mhm. Damit verantworte ich sowohl das, was es schon gibt, ja, also alle Systeme und Prozesse, alles, was heute unterstützt, als auch eben das, was wir jetzt neu bauen, entweder an Zusatzservices oder auch in Ablöseszenarien. Ja. Also beides in eine Hand gegeben. Das reduziert den Reibungsverlust, aber auf der anderen Seite erhöht es die Breite und braucht einfach ein sehr gutes Team im Hintergrund, was das möglich macht.
Aber hättest du dir gedacht, dass du bei so einem staatstragenden Unternehmen landen würdest, bei den österreichischen Bundesbahnen? Wie ist das dazu gekommen überhaupt?
Also prinzipiell habe ich jetzt keine Vorbehalte, ob größere oder kleinere, staatsnah oder nicht staatsnah. Also ich verändere gerne und gestalte gerne, somit passt das große Unternehmen sehr gut. Und ob es jetzt staatsnah ist oder nicht, hängt davon ab, ob ich mit meiner Art einen Mehrwert stiften kann. Und das habe ich in dem Fall tun können. Es ist sehr gut angenommen und so kommt auch die Entwicklung zustande. Wie bin ich gelandet dort? Ich habe Maschinenbau studiert und in Wien gibt es jetzt wenig Industriebetriebe. Die Technik mag ich schon echt sehr gerne. Und als wir nach Wien gekommen sind, ging die Frage los, was könnte denn dann am ehesten passen? Und das ist noch das, was am Techniknächsten ist. Mhm. Es ist einfach auch sehr spannend, die Logistik, die Zusammenhänge. Gibt es, glaube ich, kein anderes Unternehmen, wo so komplexe Dinge zusammenkommen so vielen verschiedenen Parteien, die irgendwas zu melden haben. Ja. Das kann man von außen nicht immer sehen.
Okay.
Aber wenn man einmal drin ist, entdeckt man sehr schnell, das ist also eigentlich das Eldorado für genau das Skillset, Dinge abstrahieren zu können, Leute zusammenbringen zu können, verschiedene Perspektiven auf einen Nenner bringen zu können. Und also es hat mir von vornherein sehr viel Spaß gemacht.
So. Du hast im Vorgespräch erzählt, dass du in Österreich schnell gemerkt hast, wie wichtig Netzwerke sind. Plakativ gesagt sprechen wir in Österreich immer von diesem Vitamin B. Wie bist du mit dieser Erkenntnis umgegangen, dass doch alles sehr mit Netzwerken funktioniert? Im Gegensatz zu Deutschland. Deutschland ist ja alles sehr verbandsorientiert, ja, das ist ein bisschen anders, aber ich glaube, wie in Österreich.
Ich glaube, Deutschland ist einfach größer. Einfach die Größe macht, dass man sich weniger häufig über den Weg läuft oder weniger gut kennt. Ja. Also die Erkenntnis an sich war eine recht harte Landung, weil als wir nach Österreich angekommen sind als Ingenieurin, ich hatte halt schon Kinder, jetzt mit der RWTH Aachen als Ingenieurinstitution in Deutschland und noch verschiedenen Stationen, Stipendiaten und so. Das war für deutsche Verhältnisse ticking all the boxes. Und in Österreich haben mich alle mit großen Augen angeschaut. Sind von, was will sie eigentlich ganz genau und wirklich Vollzeit? Und also es passte sozusagen in keines der klassischen Bilder rein. Yeah. Und eben gleichzeitig ohne Netzwerk oder Empfehlung oder so war es einfach noch schwieriger, verständlich zu machen, dass ich das wirklich so meine. Ja, also es war wie von einem anderen Stern. Aber also ja, wie macht man Netzwerken? Man lernt Leute kennen, geht auf Veranstaltungen, man geht aktiv einfach auf Leute zu, nutzt jede Gelegenheit und so entsteht sukzessive ein Netzwerk und so ist es dann auch tatsächlich die Eisenbahn geworden.
Cool, super. Du bist ja als Business-Prozess-Managerin zur Rail Cargo Group gekommen. Wie war es für dich da als junge Frau und Mutter in eine so männerdominierte Branche einzutreten? Du hast dich schon angesprochen, dass alle ein bisschen überrascht waren, dass du überhaupt nicht in dieses Bild reinpasst. Wie war das doch für dich als Person?
Also für mich war es, glaube ich, weniger überraschend als für mein Umfeld, weil aus dem Ingenieurstudium bin ich es eigentlich eh schon gewohnt.
Ja.
Also fast ausschließlich unter Männern zu einem Thema, was eigentlich auch nicht so richtig den Frauen zugesprochen wird. Also ich habe dort schon nie so richtig reingepasst, habe ich schon ein bisschen üben dürfen. Ich habe auch die Kinder im Studium gekriegt, was auch relativ ungewöhnlich ist. Also es war jetzt für mich kein großer Schritt. Aber für das Umfeld war es, glaube ich, einfach, es hat eine Weile gebraucht, um zu verstehen, also will sie irgendwann zurück, ist sie nur temporär da, war immer wieder eine Frage. In Vollzeit, das geht ja gar nicht. Und ne, was machen denn dann die Kinder? Also es war für viele, hat es eine Weile gebraucht, um zu verstehen, das ist tatsächlich nachhaltig möglich. Und da hilft einfach reden. Ja, also wenn ich Glück hatte, gab es die Fragen tatsächlich offen auf dem Tisch. Dann konnte man sich darüber auch ganz gut kennenlernen und einfach mal Erfahrungen austauschen. Okay. Und wenn ich Pech hatte, dann zumindest über 2, 3, 4 Ecken merken, da gibt's Vorbehalte. Und dann findet man einen zweiten oder dritten, der das vielleicht auflösen oder irgendwie überbrücken kann. Okay. Also bisher bin ich mit allen noch sehr gut zusammengekommen. Okay. Und ich glaube, mittlerweile kennt man mich.
Und dann hast du ja gleich ein großes Thema angegriffen, digitale Transformation bei der ÖBB, also bei Rail Cargo. Das sind ja sozusagen Begriffe, Digitalisierung, Automatisierung und Co. sehr neu waren auch für die Unternehmen. Oder war das Thema schon da bei der ÖBB oder hast du das sozusagen komplett neu aufbauen müssen?
Ich habe es komplett neu aufgebaut. Ja. Okay. Ja, also an sich ging es halt tatsächlich in dem Punkt darum, einen digitalen Verantwortlichen zu finden. Das ist ein Modewort, wie viele andere, die aufkamen. Da konnten wir auch noch nicht so richtig viel mit anfangen. Was heißt das für uns? Wie machen wir das? Letztendlich durch einen zufälligen Zusammenhang war dann die Frage, ob ich das nicht einfach mitmachen könnte, weil das hat ja was mit Optimierung, mit Veränderung, mit Modernisierung zu tun, ist nah an den Prozessen. Ich habe in anderen Projekten schon gezeigt, dass ich durchaus gerne verändere und auch mit neuen Ideen reinkomme, Leute zusammenbringen kann, da was Neues entsteht. Somit scheint das ganz gut gepasst zu haben. Mein erster Auftrag rund um die Digitalisierung war allerdings, die ganzen IT-Projekte, die einfach standardmäßig schon liefen, irgendwie in Zusammenhang zu bringen. Also es ist, glaube ich, wie in vielen Unternehmen, es entsteht links und rechts was, dann gibt es größere oder kleinere Entwicklungen, die aber eben nicht ganzheitlich im Zusammenhang gedacht wurden, sondern jeder für sich. Und spätestens, wenn sie aufeinandertreffen, stellt man fest, geht oder geht nicht oder muss jetzt noch fundamental neu gedacht werden. Und an dieser Stelle waren wir mit vielen Projekten. Somit war mein erster Auftrag, einfach mal zu schauen, kriegt man das noch übereinander? Ja, also viele Kosten, unzufriedene Leute, kann man da jetzt noch was Sinnvolles draus machen und dem ein Zielbild geben? Das habe ich auch gemacht, aber wie so oft mache ich selten nur das, was man mir sagt. Für mich war einfach ganz spannend in dem digitalen Aspekt, was heißt das eigentlich für ein Unternehmen insgesamt? Ja, also für mich war Digitalisierung einfach viel stärker auch ein kultureller Aspekt. Wenn ich überlege, in hierarchischen Strukturen, siloartig jeder seins, die digitale Kraft kommt aus der Kollaboration, also aus dem Echtzeitzusammenhängen von Bereichen und Leuten, aus der Transparenz und aus der Zusammenarbeit. Und da funktionierte fundamental was nicht. Und somit habe ich ein Zukunftslabor ins Leben gerufen, dreistufig, jeweils anderthalb Tage, um einfach mal ein Gespür dafür zu kriegen, was heißt diese digitale Kraft, die man aus anderen Branchen schon kannte, für uns im Geschäftsmodell, rein mit operativen Leuten. Ja, also wirklich direkt am Geschäft einfach mal zu spüren, was heißt das, was bedeutet das eigentlich für uns? Sind wir direkt davon betroffen, indirekt davon betroffen, wird es eher von außen kommen? Was macht das mit unseren Prozessen? Also einfach ein Gefühl dafür zu kriegen.
Gut, Zukunftslabor kommen wir noch zu sprechen. In unseren Recherchen haben wir auch mitgenommen, dass es große Skepsis gibt, wenn junge Menschen mit neuen Ideen in das Unternehmen kommen und versuchen sozusagen, die einmal aufzukrempeln und sagen, Gott, jetzt müssen wir was verändern. Welchen Tipp würdest du unseren Hörerinnen und Hörern geben, die auch mit so einer Skepsis sozusagen konfrontiert werden? Und was würdest du ihnen sagen, damit sie da durchstarten können und sagen, mach das, was du willst? Oder wie würdest du an das Thema rangehen?
It's not a bug, it's a feature. Ja. Also aus meiner Sicht ist diese Einstellung manchmal auch einfach ein Vorteil. Okay. Was ich gemacht habe, ist einfach nicht groß drüber geredet oder angekündigt, sondern versucht eher klein zu halten. Ist es ein Prototyp? Ist es ein Pilot? Ist es ein Experiment? Ist es ungefährlich? Einfach Berührungsängste abbauen, einfach mal starten und machen und in dem richtigen Rahmen somit das Ding für sich selber sprechen zu lassen. Das hat eigentlich echt gut funktioniert.
Gab es da bestimmte Momente oder Erfolge, die dir gezeigt haben, dass der Ansatz und dein Einsatz der richtige war? Was war so ausschlaggebend für dich, wo du gemerkt hast, okay, jetzt haben sie es akzeptiert und jetzt ist die Skepsis weg.
Wir arbeiten immer noch dran. Also ich glaube, der ganz große Moment kommt, glaube ich, erst, wenn wir fertig umgesetzt haben. Okay. Also die Bereiche sind zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten betroffen. Okay. Es sind auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten in den jeweiligen Bereichen drin. Also es sind kleinere und größere Erfolge, wenn man zum ersten Mal hört, dass operative Leute das Projekt selber weiterverkaufen oder sozusagen auch als ihr Baby betrachten, eigene Ideen einbringen. Das gibt's bei jedem Thema in unterschiedlicher Größenordnung immer wieder. Und man sieht auch, dass ein Zusammenhang entsteht, eine Neugier. Also aus der klassischen IT-Dynamik mit ich gebe was vor und die IT setzt bitte um, ist der größte Erfolg, wenn man merkt, dass da ein Dialog entsteht und wir es plötzlich gemeinsam gestalten. Und dafür waren eben diese Prototypen und Pilotierungen einfach ganz gut, wo Unternehmen uns geholfen haben, durch diesen Prozess innerhalb von 2 Wochen gemeinsam wirklich was zu entwickeln. Ich hatte das Glück, dass zu der Zeit das Open Innovation Format in der ÖBB gerade groß aufgezogen wurde. Ja. Das heißt, es gab auch einen Raum, sozusagen einen physischen Raum mit Post-its und bunten Bildchen, wo man das auch wirklich ausleben kann. Ja. Also es passte einfach auch gut zu anderen Themen, die gerade mit hochgefahren wurden. Ich war also nicht alleine, ja, da neue Dinge zu kreieren. Super. Und zu machen.
Ich hatte ein schönes Erlebnis, wann wird man ernst genommen, auch als Chef oder Vorgesetzter. Ich musste vor 20 Jahren als Notfallgeschäftsführer einspringen. Mein Vater ist gestorben, der hat eine Bäckerei gehabt mit 40 Mitarbeitern. Und dann habe ich gesagt, ich mach's halt, ja, kurzfristig, so neben dem Job. Und da habe ich es dann gemacht und dann waren die Mitarbeiter halt extrem skeptisch. Da kommt der Sohn aus Wien in die Steiermark und will uns jetzt sagen, wie das Business funktioniert. Und es gab ein Erlebnis, das sehr spannend war. Nach einem halben Jahr, so wie ich ein halbes Jahr gebraucht, dann haben sie das erste Mal zu mir Chef gesagt, ja, das war so ein Beispiel. Ich habe okay, jetzt bin ich angekommen, jetzt wissen sie, wohin die Strategie geht. Also vorher war alles sehr skeptisch und das war so, am Land ist es ein bisschen anders, ne, da ist der Chef. Und das war so das ausschlaggebende Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt weiß ich, woran ich bin und jetzt haben sie es einigermaßen verstanden und kapiert. Sie sind Großkonzern natürlich anders, aber das war so ein Beispiel, wo man Skepsis abbauen kann. Ne?
Also den Moment hatte ich auch in einem leicht anderen Zusammenhang, als ich mich auf die Führungsstelle beworben habe, auch für die Digitalisierung, als die Stelle geschaffen wurde Ende 2018, habe ich versucht, mir zu überlegen, was kann man jetzt in so eine Bewerbung reinschreiben, wo das Unternehmen mich eh schon kennt. Und habe verschiedene Stakeholder mal gebeten, mich zu beschreiben, also ein Statement, einfach ein Fazit zu schreiben. Und was da zurückkam, war genau der Moment, den du gerade beschreibst, einfach irgendwie zu sehen, wie in Worten anderer Leute die Arbeit und der Fortschritt gesehen wird und auch der Mehrwert, den ich mit meinen Skills einfach einbringen kann. Das war so ein Moment, also nicht direkt jetzt in der Transformation, aber zumindest sozusagen vom Umfeld her wahrgenommen.
Ja, das glaube ich wichtig. Kommen wir nun auf die Digitalisierung zu sprechen. Und das ist jetzt sehr spannend. Du hast in einem Interview gesagt, das finde ich sehr cool, Digitalisierung ist wie Sex bei Teenagern. Jeder redet darüber, aber keiner weiß wirklich, wie es geht. Und jeder denkt, dass alle anderen es tun, beziehungsweise alle behaupten, dass sie es tun. Interessanter Vergleich, den muss ich mir auf jeden Fall merken für meine Kunden und Kundinnen. Wie seid ihr dann an das Projekt herangegangen? Du hast schon gesprochen von diesen ersten Projektphasen. Vielleicht kannst du noch kurz ins Detail gehen, wie ihr den Grundstein für dieses Projekt gelegt habt.
Gerne. Also erstmal, das Statement ist gar nicht von mir, sondern das habe ich geklaut. Also das kam aus einem Vortrag. Das war schön plakativ. Ja, und ich finde es einfach nett, also entweder mit Sprüchen oder mit solchen Vergleichen einfach hart die Bilder in den Raum zu stellen. Wie sind wir es angegangen? Also erstmal ging es jetzt wirklich darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, was Digitalisierung für unser Geschäft auslöst. Also einfach mit kleineren Experimenten zu zeigen, wenn plötzlich Leute anfangen zusammenzuarbeiten, das Gleiche sehen und auch Informationen teilen, also jetzt von jeder seine eigene Excel-Tabelle auf eine Übersicht mit so ein bisschen so einem Zeitstrahl zu sagen, wie sich das entwickelt, wenn ich verschiedene Entscheidungen treffe, was das für einen Impact haben kann, um eben nicht gleich irgendwie auf Widerstand zu stoßen, also neugierig machen, Sandbox-mäßig. Das habe ich eine ganze Weile gemacht und gerade aus der Strategieabteilung bei uns kam dann der Push auch zu sagen, das kann man tun, aber irgendwann müssen wir tatsächlich den Punkt haben, auch skaliert in einer gewissen Größenordnung dann auch in die Umsetzung zu gehen. Das war der Punkt, wo wir das Programm Cargo 1492, jetzt die skalierte Umsetzung von diesen Prototypen, auch tatsächlich in die Umsetzung gegeben haben. Davor war 1,5 Jahre lang eine Art Designphase, wo ich mit fast allen operativen Bereichen einfach in den Diskurs gegangen bin. Mir habe erklären lassen, wie sie arbeiten. Ähnlich wie eine Prozessanalyse, aber eben ohne Kästchen zu zeichnen, sondern einfach nur für mich zum Verständnis. Und das Ergebnis aus diesen Workshops war eigentlich eher, was müssten wir jetzt tun? Also welche Daten müsste man jetzt wie direkt verknüpfen? Welche automatisierten Vorschläge würde es irgendwie brauchen, um das zu verändern, was sie halt heute am meisten stört? Also zu versuchen, ein bisschen rauszukitzeln, wo der größte Mehrwert wäre, wo heute die größten Lücken sind. Dieses ganze Zielbild, das sieht aus wie so ein Puzzle, also wo Dinge so ineinander greifen, ist die Grundlage eben für die skalierte Umsetzung, die wir dann im Anschluss über den Aufsichtsrat halt freigegeben haben und wo wir jetzt noch in den letzten Zügen sind, bis Ende 26.
Ja, super. Was wir sozusagen als Agentur, also als Beratungsagentur für Digitalisierung sehen, ist immer, die Schwierigkeit, die Digitalisierung immer als Ganzes zu erfassen. Das ist immer die Schwierigkeit. Und dabei spielen wirklich so greifbare Quick Wins wirklich so eine wesentliche Rolle. Habt ihr da auch sozusagen mit diesen Quick Wins gearbeitet und sagt, okay, das sind die Pain Points, das können wir relativ schnell lösen?
Wir haben es versucht, ja. Genau. Also wir starten immer in einem bestimmten Bereich, in einer Abteilung oder für einen bestimmten Verkehr, wo der Schmerz am größten ist, um genau den Effekt zu versuchen zu adressieren. Das wird allerdings relativ schnell größer, weil die Dinge dann doch vernetzt sind. Parallel zu der ganzen Transformation hatten wir zwischenzeitlich noch eine Initiative, die nannte sich der Goldene Hemmschuh. Okay. Wo wir aus der operativen halt wirklich mal versucht haben zu verstehen, was stört am meisten heute an der IT. Und zwar ging es vor allem darum, den Glauben an technologische Unterstützung wiederherzustellen. Okay. Klassische Sachen wie, es werden Updates gefahren zu einem bestimmten System und eine halbe Stunde lang gucken sie auf die Sanduhr. Okay. Oder das IT-Netzwerk funktioniert gerade nicht oder in der Performance nicht so gut und sie müssen lange warten. Ich habe festgestellt, ich bin viel in der Fläche immer so in Roadshows draußen gewesen, um vorzustellen, was wir gerade tun, um einfach so transparent wie möglich zu sein, aber auch so viel Rückmeldung wie möglich zu bekommen. Da kam raus, dass wir an ganz basic Dingen noch arbeiten müssen. Mhm. Und deswegen haben wir den goldenen Hemmschuh eben ins Leben gerufen. Nicht alles kann man ad hoc lösen, weil vieles kommt eben aus dieser fehlenden Vernetzung, aus der fehlenden Grundinformation, also viele Dinge sind einfach dann auch groß, die konnten wir als Input jetzt in die Skalierung mit reinnehmen. Mhm. Aber vieles ist auch, ne, also das Verschieben von Update-Zeitfenstern kann man auch relativ rasch lösen. Genau. Und damit auch so ein bisschen signalisieren, es geht nicht immer ums Große und Ganze und bitte auf 10 Jahre warten, sondern so ein bisschen so eine Zwischendynamik zu finden.
Ja. Ihr habt ja dann sozusagen aus die Ideen aus dem Zukunftslabor in die Praxis, um die umzusetzen, habt ihr sozusagen das Projekt Cargo 1492 ins Leben gerufen. Das hast du ja vorher schon angesprochen. Ein spannender Name, inspiriert von Christoph Kolumbus. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Hat es einen speziellen Hintergrund?
Also an sich ist der Name klassisch entstanden. Die Verantwortlichen in einem Raum, die ein bisschen brainstormen und gucken, wie man dem Kind einen Namen gibt. Die Symbolik war eine sehr spannende. Mhm. Und zwar anders als viele andere Projekte, die bis ins letzte Detail durchdekliniert sind, wo das Ergebnis klar ist, wo man ganz genau weiß, auch die Berechnungen ganz genau darauf ausgelegt sind, was am Ende rauskommen wird, haben wir gesagt, das ist eine Reise, die wir hier antreten. Ja, also die digitale Transformation kann ich jetzt noch nicht vorhersagen. Also wir hätten zu dem Zeitpunkt die ganze KI-Entwicklung noch gar nicht vorhersagen können, zum Beispiel. Also es wird so viel auf dem Weg passieren, und sowohl prozessual, inhaltlich, weil es eben auch eine Unternehmenstransformation ist als solches. Aber eben auch technologisch über die Dauer von damals 5 Jahren, wie es geplant war, jetzt sind wir auf 7 Jahre. Das kann ich nicht bis ins Detail runterdeklinieren. Und deswegen so ein bisschen die Analogie zur Reise. Also wir haben eine Idee, wir wollen was ganz Konkretes erreichen. Mhm. Aber der Weg dahin ist noch unklar. Und es kann sein, dass wir was ganz anderes entdecken. Wir wollen uns auch bewusst überraschen lassen und die Elemente mitnehmen. Ja. Und deswegen ist das Bild auch nachhaltig geblieben.
Was wir oft mitbekommen von Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen ist ja, dass man immer alles verzielen möchte, so wie du richtig gesagt hast. Das ist so ein Riesenthema, ne? Und Digitalisierung, wie du richtig gesagt hast, ist eine Reise, und deswegen finde ich den Namen wirklich toll, auch dass man Christopher Columbus nimmt. Aber in den Unternehmen gibt es ja immer meistens 2 Geschwindigkeiten. Die einen, die was bewegen wollen, und die anderen, die halt mit der aktuellen Situation zufrieden sind, die sagen, okay, worum muss ich was verändern? Wie habt ihr diese Gruppen, die Zweifler überzeugen können? Wie seid ihr da rangegangen?
Also meistens mit entweder operativen Beweisen, also mit so Prototypen und Piloten, die man angreifen kann, kann man dann Dinge schrittweise beweisen. Und das funktioniert am allerbesten, wenn man, ich sage immer, mit der Energie geht. Also dass ich quasi, wenn ich ein Thema anfange, fange ich eben nicht mit den größten Zweiflern an, sondern ich habe immer in irgendeiner Gesellschaft oder in irgendeinem Teil von dem Prozess oder zu irgendeinem bestimmten Geschäftsfall Leute, die neugierig sind. Also prinzipiell mal mit der Energie gehen und mal dort zu starten, wo auch wirklich der Wille da ist, und erstmal niemanden zwingen. Ja? Und dann eher versuchen über Neugier, und dann gibt's maximal noch einen Rest, den man überzeugen muss. Aber wenn die große Masse schon drauf ist, dann ist der Rest meistens auch nur noch eine Umstellungsfrage.
Die werden mitgezogen, genau. Bis 2023 sollte der Schienengüterverkehr ja bei euch komplett digitalisiert sein, war die Aussage, was ich mitbekommen habe. Stimmt das?
Ende 24 war
Ende 24, das Projekt, okay,
ursprünglich angesetzt. Ja.
Wie ist der Status heute? Also wie schaut das Logbuch aus, um sozusagen im Synonym zu bleiben?
Wir haben das Projekt bis Ende 26 verlängert, okay, weil Corona haben wir damals auch noch nicht vorhersehen können. Das hat auch bestimmte Verzögerungen noch mit reingebracht. IT-Entwicklerressourcen am Markt zu bekommen, ist auch nicht ganz einfach. Also auch die Skalierung und Geschwindigkeit haben wir ein bisschen anpassen müssen. Wo stehen wir heute? Wir haben damals gesagt, wir starten im Sales-Bereich, also den ganzen Verkaufsprozess klassisch entlang. Dann kommt eine große Phase, die in der Logistik ganz einfach klingt, aber im Detail halt doch sehr kompliziert ist, die Konzeption. Also ich habe an jeder Grenze brauche ich einen anderen Partner, der den Zug fährt, weil der Führerschein nur in einem Land gilt zum Beispiel. Dann habe ich vielleicht noch einen Vor- und Nachlauf, dann brauche ich noch einen LKW, muss ich vielleicht umladen, vielleicht brauche ich irgendwie noch Warehousing dazwischen. Also einfach, also Logistik besteht aus vielen kleinen Elementen, das nennen wir eben die Konzepterstellung. Und heute muss ich mit ganz vielen verschiedenen Partnern sprechen, mir einzeln Kosten einholen, die Machbarkeit prüfen etc., zu versuchen, das auf ein digitales Niveau zu heben, die Erfahrung überhaupt, wo liegen Schienen, wie viele Partner sind auf der Strecke eigentlich aktiv, besteht der Zug jetzt aus ein oder zwei Lokomotiven, je nach Gewicht, gibt es dort eine Steigung oder keine, ja, wo liegen die Terminals, welche Art von Gütern kann ich dort umschlagen, also es gibt ja viele Informationen, die man durchaus parametrisiert hinterlegen kann, auch vieles von der Eisenbahnerfahrung, also nicht alles, was möglich wäre, mit dem Güterzug zu fahren, fahren wir auch. Also es gibt bestimmte Strecken oder Korridore, die einfach dafür vorgesehen sind. Das kann man schrittweise schon parametrisiert hinterlegen. Und dann kommt die letzte Stufe, die Delivery. Also wenn dann der Zug tatsächlich fährt, Lokführer wird krank, dann passiert irgendwas auf der Strecke oder der LKW war zu spät und der Zug muss warten oder die Ladung ist schief verladen worden und muss nochmal gerichtet werden und es gibt Verzögerungen. Also es gibt auch da unendlich viele Möglichkeiten, was auf der da unterwegs alles passieren kann. Und in den drei Stufen sind wir jetzt sozusagen weit fortgeschritten in der zweiten. Also die Konzeption, ja, was geht, wo kann ich Zug fahren, wie kann ich so einen ganzen Zug innerhalb von Europa produzieren, sind wir schon relativ weit in der Unterstützung. Jetzt langsam auch mit echten Kostenkalkulationen dahinter, also auch wirklich mit Zahlen, insbesondere in der eigenen Produktion. Da haben wir natürlich die besten Zahlen und für andere Partner eben die Informationen, die zur Verfügung stehen, und starten jetzt gerade in den dritten Teil rein, wo es darum geht, innerhalb der Abwicklung auch wirklich ein unterstützendes Tool zu haben. Auch dort sind viele Unternehmen beteiligt, entweder intern oder externe, dass die Informationen zusammenlaufen, dass man eine Art Checkliste hat, was alles erfüllt sein muss. Und wenn was nicht erfüllt ist, dass es Alarme gibt. Also so ähnlich kann man sich das vorstellen wie so ein Cockpit einfach in der Abwicklung. Und da starten wir jetzt gerade in der Umsetzung. Das Tool haben wir ausgewählt. Jetzt geht es um die ersten Länder, um zu gucken, wie kriege ich es implementiert. Kann ich alle Fälle da auch wirklich abbilden? Die Eisenbahn hat schon manchmal noch ein paar interessante Sonderlocken.
Ja, das glaube ich schon. Aber ein großer Meilenstein war ja sicherlich auch eure Plattform Mike, ein digitaler Assistent für eure Kundinnen. Ich kenne nur Magic Mike, also was kann Mike? Wie kam es da zu dem Namen? Wir lernen heute, dass es sehr viele so Namen für Projekte gibt. Was kann Mike?
Mike an sich ist eine technische Plattform, also eine IT-technische Plattform, auf die wir alles bauen, was wir in Eigenentwicklung machen. Mhm. Ja, also es gibt so klassische Module wie ein CRM-System, würden wir jetzt nicht neu bauen. Ja, also es ist sozusagen, das kaufen wir zu und integrieren es. Dann gibt es aber eben andere Module, wie die Konzepterstellung, die ich gerade skizziert habe. Die gibt es so am Markt nicht zu kaufen oder eben Kundenservices. Ne? Deswegen dieses Mike, was man viel auch auf der Homepage sieht, sind vor allem die Kundenservices, also die Interaktion, wo die Leerwagen bestellen können oder einen Frachtbrief aufgeben können, wo sie ihre Statussendungen, das Tracking sehen können. Und das alles, was wir selber entwickeln, ist eben auf einer großen Plattform mit einzelnen Modulen. Und diese Plattform haben wir Mike genannt. Und der Name kommt aus den Zukunftslabor-Workshops. Also der zweite Workshop war so ein bisschen Ideenfindung, wo verschiedene Teams halt Elemente kreiert haben, was Digitalisierung in unserem Umfeld wirklich bedeuten würde. Und die haben eben diesen Applikationen, nenne ich es mal, Namen gegeben. Und Easy gab's und Mike gab's. Und also es gab sozusagen verschiedene Elemente. Ja. Als wir die Plattform dann ins Leben gerufen haben, haben wir gesagt, es wäre schön, eine von diesen Namen wieder aufzugreifen und Modular Interactive Key Player Environment ausgeschrieben, klingt total cool. Mike ist ein Name, also ein Personenname, weil wir gesagt haben, Digitalisierung ist wirklich als Assistenz zu verstehen. Mhm. Und so passte halt alles zusammen und so ist es Mike geworden.
Super. Wie geht ihr eigentlich damit um, dass es grenzüberschreitend, dass es da unterschiedliche Digitalisierungslevels in den einzelnen Ländern gibt? Es ist ja so, Österreich hat ein gewisses Digitalisierungslevel, andere Länder eher nicht. Das ist ja auch sehr schwierig, die irgendwie zusammenzuführen oder mit denen umzugehen. Wie geht ihr an das Thema ran?
Schrittweise. Also auch da, man muss die Feste feiern, wie sie fallen und die Bedingungen nehmen, wie sie sind. Das Anspruchsniveau je Land ist somit unterschiedlich. Die Datenqualität je Land ist unterschiedlich. Okay. Also dort, wo es gute Informationen gibt, direkte Anbindungen, also auch, das hängt ja nicht nur an unserem Digitalisierungsgrad, sondern es ist der Infrastrukturbetreiber in dem jeweiligen Land digitalisiert oder der Partner, der für uns in dem jeweiligen Land eine gewisse Strecke fährt, hat er eigene Systeme oder würde er sich im Zweifel auch bei uns einloggen und da Informationen weitergeben, bis hin zu versuchen, sich ein bisschen davon unabhängig zu machen und unsere Wagenflotte mit GPS selber auszustatten, um eben ein bisschen partnerunabhängiger auch wirklich eine Statusmeldung zu bekommen. Also es hängt vom jeweiligen Thema ab, wie man damit umgeht, als allererstes mal transparent aufzeigen, Plan A, Plan B, Plan C aufzeigen und dann schrittweise rangehen.
Okay. Neben der technischen Verfügbarkeit von Plattformen wie Mike ist ja auch sehr viel Überzeugungsarbeit gefragt. Wie könnt ihr denn eure Kundinnen gewinnen, dass man wirklich sozusagen mehr auf die Schiene geht? Was macht ihr da?
Also ich glaube, der Anreiz für Kunden, mehr auf die Schiene zu gehen, jetzt mal von Kosten und Zuverlässigkeit und Co., ja, also das, die operativen Parameter nehme ich jetzt mal raus, ist vor allem integrierter zu sein. Mhm. Ja, also es gibt, glaube ich, immer weniger Logistikketten, die ausschließlich entweder LKW oder ausschließlich Bahn, immer weniger Industriebetriebe haben einen direkten Bahnanschluss. Mhm. Und somit geht es vor allem darum, dass die Eisenbahn nicht mehr eine Blackbox ist, sondern dass sie so ähnlich leichtgewichtig, wie man jetzt einen LKW bestellt, eben auch einen Zug mitbestellen kann, obwohl die ganze Dynamik bei der Schiene einfach eine andere ist, obwohl die Komplexität an den Grenzen einfach eine andere ist. Also das so ein bisschen vom Kunden fernzuhalten ja, und das leichtgewichtiger zu machen, ist sicherlich ein großer Schritt, um es zugänglicher zu machen. Wir haben ein eigenes Projekt, eine Kooperation mit einer Straßenlogistikplattform Transporion ins Leben gerufen, genau deswegen. Also große Supply Chain Riesen, die einfach große Mengen von A nach B bewegen und dort automatisiert die jeweiligen Lieferanten dafür finden und auch das Track and Tracing integriert haben. Da haben wir jetzt gesagt, dort muss die Schiene auch eine Rolle spielen können. Und in der Kooperation haben wir es tatsächlich geschafft, dass man End-to-End Straße und Schiene in dem gleichen Umfeld, also für den Kunden, der vorher nur Straßenlogistik gefahren hat, in dem gleichen Umfeld eben jetzt auch die integrierte Kette sehen kann. Mhm. Viel an Datenqualität, die gleiche Logik finden und so. Das ist natürlich technisch eine Riesenherausforderung im Hintergrund. Und auch da einfach anfangen, ausprobieren und eine Herausforderung nach der anderen lösen.
Eine Idee ist ja auch, dass der LKW-Fahrer ja im Zug mitfährt, oder? Gibt es ja auch eine Idee, oder?
Also die Integration gibt es auch.
Ja, schon genau. Mal. Dass die man sagt, okay, das ist nicht auch sozusagen der Container an sich sozusagen verladen wird, sondern da.
Wir können den ganzen LKW verladen, genau. Das ist die rollende Landstraße. Okay. Da geht es halt vor allem darum, dass man sozusagen Nachtfahrverbote und solche Sachen einfach covern kann und auch LKWs von der eigentlichen Autobahn runterkriegt. Da wird entweder der ganze LKW, also mit Zugmaschine oder eben ohne Zugmaschine verladen. Und wenn mit Zugmaschine, gibt es auch tatsächlich den kombinierten Verkehr, wo Güter mit Personen gleichzeitig fahren, ja.
Also das ist ja cool, es ist wie beim Schiff, also wenn ein Transfer stattfindet.
Ja, oder so. Beim Autoreisezug, ja. Also sagen wir, man kennt es aus dem privaten Umfeld so ein bisschen wie im Autoreisezug.
Genau. Also es ist die Herausforderungen bei der Digitalisierung sind grundsätzlich ja branchenübergreifend ähnlich. Das erleben wir auch sozusagen als 1-2-3-C Digital Consulting immer wieder. Und bei unserem Reifegradmodell schaffen wir das Fundament für eine erfolgreiche Transformation, also drei zentralen Phasen. Und wir merken immer, wenn das Fundament nicht gegeben ist, kann es auch nichts drauf aufbauen. Das ist immer das Problem. Alle wollen immer gleich beginnen, aber sie haben vorher nicht das Fundament. Siehst du es auch so, dass für ein erfolgreiches Digitalprojekt das Fundament immer die Basis ist?
Also streng genommen haben wir mit unserem allerersten Hackathon genau das Gegenteil bewiesen. Es gab damals, wir haben ganz viele unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen IT-Systemen ohne durchgängige ID und Ausschnitten aus Aufträgen. Und wir haben 10 Teams gebeten, innerhalb von 24 Stunden die Aufträge zusammenzufinden. Und das haben sie tatsächlich geschafft, inklusive Visualisierung und also sehr akkurat, obwohl es eben keinen durchgängigen Link gab. Und das hat mir damals genau diese Diskussion nämlich erspart, zu sagen, wir müssen erst die ganze aktuell bestehende Welt aufräumen, verlinken, die Grundlage schaffen, die Datenqualität erzeugen und dann können wir überhaupt mit irgendwas anderem anfangen. Ich glaube, wir laufen dann in ein Henne-Ei-Problem, weil wenn wir erstmal aufräumen, wissen wir ja noch gar nicht, wofür wir aufräumen. Und da kann man sich echt drin verlieren. Deswegen, ich würde es immer dual machen.
Also wir sehen das Fundament ja eher so, also wir zeichnen mit dem Kunden, mit den Kunden die digitale Landkarte. und versuche mal darzustellen, was gibt es eigentlich alles. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, weil viele gar nicht wissen, wie die Systeme und die Abhängigkeiten untereinander sind. Ne? Das verstehen wir sozusagen als Fundament. Und darauf kannst du im Endeffekt dann dementsprechend auch die Prozesse dann aufbauen und dann kannst du in die Digitalisierung sozusagen reingehen, definitiv. Ne?
Das haben wir tatsächlich gemacht. Okay, also wir hatten ein eigenes, also das Zielbild, was ich eben, dieses Puzzlebild, was ich geschrieben habe, hat es ein eigenes Analyseprojekt gegeben, um zu gucken, kommen wir mit unserer jetzigen Bestandslandschaft dorthin oder nicht? Also es hat diese Grundanalysen gegeben, um festzustellen, es braucht einfach eine ganz andere Art von Architektur, es braucht auch einfach ein ganz anderes Umfeld, um sowas zu enablen. Mhm. Da ist es im Ansatz mitgelaufen. Das erspart uns trotzdem nicht, über viele Überraschungen zu stolpern im laufenden Geschäft, seien es Excel-Tabellen, die irgendwo in der Schublade noch sind, oder selbstgestrickte Lösungen. Also Not macht erfinderisch, muss man ehrlicherweise sagen. Und es ist beeindruckend, wie viel Wille und Kompetenz auch in der Operativen ist, um einfach zu unterstützen, wenn es zentral nicht kommt.
Du hast auch einmal gesagt, was auch sehr spannend ist, Digitalisierung ist im Kern weiblich. Da kriegen alle Männer gleich einen Herzinfarkt.
Ich habe versucht, ein Gegenstatement zu
geben. Frauen in der IT und in technischen Berufen sind oft unterrepräsentiert. Ne? Und du sagst, okay, Digitalisierung ist weiblich. Wie passt das alles zusammen?
Also tendenziell wird klassisch die Technik an sich den Männern zugesprochen, was schade ist. Also als Maschinenbauingenieurin weiß ich, Frauen können es auch und das gilt für die IT auch.
Deine Mutter war ja auch schon sehr technischer Fan, oder?
Meine Mutter ist auch in die IT reingerutscht, ohne den Hintergrund zu haben. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn man sich anschaut, was braucht Digitalisierung im Kern, das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, dieses Kollaborative, die Zusammenarbeit, das Verständnis füreinander, habe ich tendenziell, und es gibt Beispiele auf beiden Seiten, die das Gegenteil beweisen, keine Frage, sind Frauen eher damit beschäftigt, einfach diesen Zusammenhang herzustellen und die Kollaboration zu ermöglichen, während viele Männer sehr stark, das ist meins und das ist mein Bereich, und eher abgrenzend sind. Also sehr stereotypisch jetzt auch gesprochen, aber in der Tendenz sehe ich das. Und in den Projekten, in den Transformationsprojekten, die wir haben, hat der weibliche Einfluss, also es war jetzt nicht nur ein reines, ich möchte Frauen fördern, sondern es hat tatsächlich einen starken operativen Impact, weil auch in der Dynamik, wie Leute miteinander reden und wie ich solche Workshops aufsetze, ja, also sozusagen erkläre ich jemandem die Welt oder höre ich zu und sozusagen stelle Bilder her und versuche sozusagen auf einen Nenner zu kommen. Also die Art und Weise, wie ich an die Themen rangehe, ist auch sehr unterschiedlich. Und innerhalb der Transformation, insbesondere im digitalen Umfeld, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade in gemischten Teams. Also man braucht beide Skills. Aber das Verbindende kommt häufig eher von den Frauen.
Ja, die Männer müssen immer zeigen, was sie können. Das ist das Problem.
Nee, also es gibt zum Glück Ausnahmen.
Ja,
also
gibt Ausnahmen,
ich,
ja.
Ich habe auch tolle Ausnahmen bei mir im Team. Aber ja, tendenziell.
Alles klar.
Und das kann im Weg stehen, wenn es dann wirklich darum geht, ein integriertes Bild oder Daten zu teilen. Also ich meine, das ist ein Machtverlust in Anführungszeichen.
Ja, aber du hast eine sehr hohe Frauenquote bei dir im Team.
Ich habe mittlerweile eine sehr hohe Frauenquote bei mir im Team,
Mehr als 50%, oder?
Ja.
Ja, schon, oder?
Also im ganzen Team sind wir noch unter 40%, aber wir sind auf einem guten Weg. Aber im Führungsteam sind wir also deutlich über 50%.
80, oder?
80%,
ja, was ich weiß. Ja. Sehr cool, ja, sehr spannend. Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Ihr beschäftigt euch ja auch schon länger mit der künstlichen Intelligenz und habt ja auch diverse Anwendungen entwickelt. Welche Projekte habt ihr da wirklich auf die Beine gestellt, was das Thema künstliche Intelligenz betrifft?
Also es ist noch sehr stark im Prototypenstadium. Da sind wir bei der Grundlage, zumindest die ich eben gemeint habe. Wenn ich über viele Jahre in der Vergangenheit nicht strukturiert alle Elemente der Informationen habe, die ich brauche, um eine Entscheidung nachvollziehen zu können, dann kann ich die KI ja gar nicht trainieren. Und ich glaube, alle großen Unternehmen haben viele Daten. Die Frage ist, ob man die Zusammenhänge kennt und ob die wesentlichen Elemente, die man braucht, um eine Entscheidung nachvollziehen zu können, auch dort enthalten sind. Und wir sind ein stark personengebundenes Geschäft. Also die Entscheidung und die Erfahrung zählt halt noch sehr viel. Die kann ich einer KI nicht beibringen. Also sagen, ich kann kein Bauchgefühl verpflanzen. Deswegen sind es eher kleinere Projekte. Also wirklich mal der Versuch, wie gut ist die Datenqualität im Hintergrund? Kann ich Transportforecasts machen zum Beispiel? So aus der Vergangenheit, welche Transportströme gab es? Wie werden die sich voraussichtlich in der Zukunft fortsetzen, Saisonalisierungen. Es gibt jetzt so ein paar Pilotanwendungen, nochmal zu schauen. Also wie kann ich in dieses Forecasting-Thema wirklich datenbasiert reingehen? Ansonsten gibt es die klassischen Fälle, wie schaffe ich das Wissensmanagement über KI, ne? Also schneller was suchen, wenn ich als neuer Mitarbeiter oder neue Mitarbeiterin eine Frage habe. Entweder ich muss jemanden kennen, dem er es erklären kann, oder ich muss wissen, wo ich im Intranet was nachschaue. Also auch da gab es immer wieder Anläufe, auch mit den Tools, die zum Beispiel Microsoft jetzt auch anbietet, mit dem Copiloten.
Ja.
Völlig ausgereift ist noch nichts davon. Auch da wieder, wie gut sind die Dokumente? Wie gut strukturiert sind die Dokumente? Kann ich das jetzt wirklich finden? Wie gut sind auch die Kolleginnen und Kollegen bewandert, damit umzugehen, dem zu vertrauen? Also da gibt es noch ganz, ganz viel zu lernen auf der Ebene.
KI wirft ja auch viele Fragen für die Personalplanung und Entwicklung auf. Auch sehr viel Skepsis, weil man immer gedacht, KI verändert langfristig doch Personalstrukturen. Bei euch ist es wahrscheinlich nicht so schlimm, weil ihr habt ihr bei null begonnen und habt schon die richtigen Leute gesucht, aber in anderen Bereichen ist die Skepsis sehr groß. Wie siehst du das?
Ich glaube, wir haben den entscheidenden Vorteil, dass die KI eigentlich nur helfen kann, weil wir eben durch die hohen Pensionierungswellen sehr, sehr viel Know-how verlieren.
Okay.
Und die Komplexität, die das Geschäft mit sich bringt, menschlich fast nicht mehr greifbar ist. Also es gibt ganz viele Anwendungen, wo es einen irren Mehrwert bringen würde, ohne jetzt direkt irgendeinen Arbeitsplatz zu bedrohen oder irgendwo Abbaupläne irgendwie in den Raum zu stellen. Im Gegenteil, also es geht eher im Wettlauf mit der Zeit, um zu schauen, dass das Know-how, was jetzt sukzessive in Pension geht, wirklich halten und in die Entscheidungsfindung mit einfließen lassen zu können.
Mit der KI gibt es auch viele Befürchtungen, dass Fehlentscheidungen getroffen werden, gerade im Bahnsektor. Ja, also das ist auch so eine Geschichte. Und oft wird die KI als Gegenpol genützt, diese nicht einzusetzen, weil Fehlentscheidungen getroffen werden könnten. Das ist auch so eine Geschichte.
Da muss ich gar nicht bis zur KI gehen. Also da reichen reine Suchfunktionen. Das ist, glaube ich, KI unabhängig. Also wie sehr vertraue ich? Und witzigerweise machen viele einen Unterschied im Berufsleben und im Privatleben, wenn man sich anschaut, auf was sich viele im Privaten einfach verlassen, was uns digital um die Ohren gehauen wird. Im Berufsleben ist es dann plötzlich irgendwie
anders.
Also ein ganz witziges Erlebnis, was wir hatten, eben gar nicht KI-basiert, ist das Thema eines Unternehmenswikis.
Okay.
Ja, also dieses Kollaborative, jeder kann Wissen teilen.
Ja.
Das ist aber nicht freigegeben, das ist nicht qualitätsgesichert und das ist nicht, also sagen, das ist nicht durch menschliche Hände gegangen.
Ja.
Also ich glaube, klar, die Skepsis gibt's.
Ja.
Und auch da hilft nur schrittweise rangehen, hilft nur einfach wirklich erklären, in der Transparenz Dinge vergleichbar machen.
Mhm.
Ja. Und bis zu einem gewissen Grad bei manchen Themen werden wir keine andere Wahl haben. Die Menge und die Komplexität ist manchmal menschlich nicht mehr abbildbar. Und somit kann man es nicht mehr vergleichen. Und da ist, glaube ich, wichtig zu monitoren. Also wenn man dann einmal damit anfängt, ein gewisses Risiko einzugehen, dann auch wirklich monitoren und zu gucken, okay, was heißt das jetzt? Ist das jetzt ein reales Risiko? Also kommen Fehlentscheidungen zustande? Also zumindest retrospektiv immer wieder zu schauen, muss man irgendwie nachjustieren oder nicht?
Die europäische Zusammenarbeit im Schienenverkehr ist politisch verankert. Schon in den 90er Jahren hat sich die EU eine gemeinsame Verkehrspolitik zum Ziel gesetzt, wie ich gelesen habe, mit der Idee, nationale Eisenbahnsysteme besser zu harmonisieren in Technik, Sicherheit und Verwaltung. Jetzt ist es ja so, dass der Güterverkehr vom Europäischen Rat als ineffizient, unflexibel und wenig zuverlässig beschrieben wird. Aber Ziel ist es dennoch, den Schienenverkehr zur Nummer 1 zu machen. Wie optimistisch bist du, dass das europaweit gelingt?
Also wenn ich nicht optimistisch wäre, wäre ich nicht in dieser Rolle. Also ich glaube, es braucht viele Leute, die daran glauben und daran arbeiten. Das wird nicht über Nacht passieren. Mhm. Also ich glaube, da ist viel aus der Historie aufzuarbeiten, viel auch regulatorisch. Mhm. Wenn zu viele Dinge einzeln entschieden werden können, wird kein großes Ganzes draus. Es gibt spannende Zusammenarbeitsmodelle, wo man sieht, dass sie es versuchen. Die digitale automatische Kupplung ist eine Rieseninitiative, wo man sieht, wir arbeiten gemeinsam wirklich an einem Thema. Man weiß aber auch, wenn wir es einführen, müssen wir es alle gemeinsam einführen, ne? Sonst haben wir eine gewisse Ineffizienz im System. Also ich glaube, der Wille ist da an ganz vielen Stellen. Das merkt man in vielen Workshops. Es gibt viele coole Ideen. Die Umsetzung ist dann aber sehr aufwendig. Und das, ich glaube, der zweite Schritt ist eigentlich eher das, wo wir ein Augenmerk drauflegen sollen, von der Finanzierung, aber auch von den Interessenskonflikten, die es da zum Teil gibt. Wer möchte jetzt was? Wie viel Transparenz tut dem Geschäft gut? Wie viel Transparenz traue ich mir selber zu? Also da sind einfach auch noch viele Ängste drin. Je mehr spannende Leute daran mitarbeiten, desto plausibler wird diese Zukunftsvision.
Aber es gibt schon eine Initiative, die Rail Freight Forward Initiative, mit 22 anderen Unternehmen. Was ist das?
Die Railfare Forward Initiative ist tatsächlich der Versuch im Sektor, sich mal alle Beteiligten an einen Tisch zu holen und die Vision, die du gerade beschrieben hast, auch real zu machen, in Arbeitspakete zu packen, anzugehen und auch wirklich umzusetzen. Mhm. Und zwar wirklich europaweit, also nicht mehr nur noch jeder für sich. Also innerhalb des Landes muss ich ja schon Infrastrukturbetreiber, die auf der Schiene fahren, ja, und dann die Kunden dazu oder die noch Interesse daran haben, auf einen Nenner bringen, sondern wirklich europaweit Initiativen wie die Harmonisierung der Signaltechnik oder also auch die, da einfach große Schritte zu machen.
Mhm. Österreich und die Schweiz gelten als Vorzeigeländer im Bahnverkehr. In Österreich werden rund 30% der Güter auf der Schiene transportiert. Europaweit sind es ungefähr 20%, was ich weiß. Was macht Österreich besser als die anderen?
Das meiste ist, glaube ich, ein politischer Wille. Okay. Also ein konstanter Wille, auch in die Qualität der Infrastruktur zu investieren. Ein konstanter Wille, eben wie die rollende Landstraße, die wir eben noch besprochen haben. Also in bestimmte Produkte auch zu investieren und das zu fördern.
Okay.
Das macht vieles leichter und ermöglicht das.
Ja, und die Schweiz ist ja auch voll mit dabei. Wir haben ja auch mitbekommen in diversen Digitalisierungsprojekten, dass die Schweiz wirklich die Nummer eins in Europa ist, teilweise. Ja. Sehr, sehr spannend, hat keiner am Radar, aber die sind wirklich fit. Man glaubt immer zuerst, die skandinavischen Länder sind alle gut drauf, aber die Schweizer, die sind ganz ruhig und sind da sehr, sehr stark am Zug, definitiv. Ne.
Genau, also vieles ist politischer Wille, aber auch natürlich die Größe des Landes spielt natürlich auch eine Rolle.
Ja, also was wir in der Schweiz mitbekommen haben, war eben das enge Zusammenspiel mit der ETH, mit der Uni und auch mit der Wirtschaft. Das ist so der Faktor, warum die auch so stark sind. Ne? Da man Österreich noch ein bisschen Nachholbedarf.
Vieles hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wenn ich als Staatsunternehmen ausschreibungspflichtig bin, mache ich also gerade solche Kooperationen oder irgendwie gemeinsame Entwicklungen, auch die Integration von Startups etc. einfach schwerer.
Ja.
Aber ich muss die Dinge vorher definieren, ich muss sie ausschreiben, ich muss sie irgendwie miteinander vergleichen und bewerten. Die Kriterien, die es dazu gibt, sind zum Teil für kleine Unternehmen echt schwer zu erfüllen. Mhm. Also ich glaube, es hat auch strukturelle Gründe, also die dazu führen, dass das manchmal leichter ist und manchmal nicht so leicht. Aber die Kooperation gibt es auch in Österreich.
Cool.
Manchmal reden wir vielleicht auch nicht genug über das, was wir tun.
Ja,
die anderen
Problem,
sind einfach nur besser im Marketing.
Ich glaube, die unsere deutschen Kollegen sprechen sehr viel und machen weniger. Ich glaube, würdest du auch zur Deutschen Bahn gehen?
Würde ich zur Deutschen Bahn gehen? Nein, ich glaube nicht.
Warum?
Also alleine von der Struktur und von der Größe her. Und ich habe, glaube ich, auch aus dem Studium und so zu viele Insights. Die Frage ist mal, gibt es noch Handlungsspielraum oder nicht? Und ab einer gewissen Größenordnung ist der Erfolgsfaktor nicht mehr so groß. Ja. Also da ist die österreichische Bahn auch mit dem internationalen Kontext einfach eine handliche Größe, wo man wirklich noch was bewegen und weitertreiben kann.
Ja, der Vorteil ist halt, Österreich ist halt sehr klein in der Relation zu Deutschland und Frankreich und Spanien und so weiter. Und Österreich wird ja immer oft auch als Testmarkt gesehen. Ich weiß es von anderen Konzernen wie McDonald's zum Beispiel, da wird vieles in Österreich ausprobiert und dann wird es erst ausgerollt. Und das ist ein klassischer geschlossener Markt, um gewisse Dinge zu testen. Aber ich bin ja oft in Deutschland, ich weiß die Probleme der Deutschen Bahn, die derzeit sozusagen vorhanden sind, nicht sehr lustig. Ja. Also, aber sie haben auch viel verschlafen, ne? Glaube ich.
Ja, fairerweise muss man vielleicht auch dazu sagen, die Politik auch.
Ja, ja. Also weil es wurde ja auch nicht investiert in das Netz. Genau. Ne? Das hängt jetzt hinterher, ne? Definitiv.
Wenn ich da viel so auf und abs und dann Einsparungen und das eine oder andere zurücknehme, ist es natürlich viel schwieriger, dann muss alles auf einmal nachgeholt werden.
Ja. Aber ihr seid ja auch in Ungarn aktiv, ne?
Wir sind auch in Ungarn aktiv.
Ja.
Wir sind noch in 13 weiteren Ländern aktiv.
Welche Länder habt ihr noch so, wo ihr aktiv seid?
Wir haben noch Kroatien, Italien. Wir sind auch in Deutschland aktiv selber mit einem eigenen Eisenbahnverkehrsunternehmen.
Ja. Aber im Grundprinzip gibt es auch Züge, die nach China fahren.
Die fahren wir dann nicht selber.
Die fahren wir nicht selber. Aber trotzdem gibt es ja sozusagen die Route, die Nordroute Russland, Österreich-Russland, die südliche Route wie Osteuropa, Türkei bis nach das Kaspische Meer und Co. Das ist ja ein Riesenthema in der Logistik. Wie bewältigt ihr denn diese ganzen logistischen Themen für die einzelnen Länder? Das muss ja auch ein Wahnsinn sein, wenn jetzt ein Container von A nach B sozusagen transportiert wird.
Genau, also da geht es viel um Partnerschaften und Harmonisierung. Also da reden wir nicht mehr nur noch von Datenschnittstellen, sondern auch von ganz unterschiedlichen Schriftzeichen und von ganz unterschiedlichen Strukturen.
Ja.
Also es ist eine große Herausforderung. Der Markt gibt es allerdings her. Und wenn man das operativ will, dann in den Kooperationen, wenn es alle Beteiligten wollen und das gleiche Ziel vor Augen haben, dann lässt sich das gut umsetzen.
Du hast zu Beginn schon erwähnt, dass Digitalisierung im Kern weiblich ist und du setzt dich ja sehr aktiv für Chancengleichheit ein, für weiblichen Nachwuchs und mehr Frauen in der Führungsposition. Und du engagierst dich als Mentorin im Cross-Mentoring-Programm, um als Führungskraft andere Frauen aus Partnerkonzernen wie ÖBB, Asfinag und Wiener Stadtwerke in ihrer beruflichen Laufbahn zu begleiten. Aber da hast du schon so früh begonnen im Mentoring-Programm. Du warst Cyber-Mentoring im Studium. Was hast du da gemacht?
Da ging es eben darum, die Exotin, die Frau im Ingenieurbereich, die halt anderen Mut machen kann, das tut nicht weh, das kann man schaffen. Und auch wenn es männerdominiert ist, es ist jetzt nicht ständig mit öligen Händen irgendwo in der Werkstatt stehen, sondern da sind wirklich auch ganz spannende andere Themen dahinter. Ja. Also einfach Vorbilder schaffen, Ängste abbauen, Mut machen. Ich treffe so viele spannende Frauen, die sich das entweder nicht zutrauen oder nicht vorstellen können oder einfach keine Berührungspunkte damit hatten. Und das gilt sowohl für die Ingenieurwissenschaften als auch jetzt für die Eisenbahn und dann noch mehr für die Führung. Mhm. Dann kommt noch der Aspekt Führung mit Kindern, also dieses Kind und Karriere-Thema. Das können sich viele entweder nicht vorstellen oder haben einfach mediengeprägte Bilder davon. Mhm. Und ich würde gerne so ein bisschen Realismus reinbringen. Mhm. Also wir kochen alle nur mit Wasser und das Allerwichtigste ist, glaube ich, für sich das Passende zu finden.
Ja. Hattest du ein Role Model für dich damals? Oder warst du einer der Ersten, die wirklich so durchgestartet sind in dem Bereich?
Also ja und nein. Also meine Mutter hat Karriere gemacht, mein Vater war zu Hause. Also wir hatten ein umgedrehtes Rollenbild zu Hause. Deswegen ja, ich hatte natürlich ein Role Model zu Hause, dass Führung geht und dass Frauen auch tatsächlich auch in der IT und im Umfeld was werden können. Was ich für mich immer ausgeschlossen habe. Ich habe gesagt, ich mag alles außer IT. Das ist leider nicht ganz geglückt. Es gibt ansonsten wenig direkte Beispiele. Mhm. Ja? Also sozusagen, es sind immer nur so Teilelemente. Man sieht, da hat jemand inhaltlich was sehr Gutes geschafft oder da hat jemand in der Führung sehr viel geschafft. Es gibt, glaube ich, nie eine 1-zu-1-Beziehung. Und das ist das, was ich im Austausch in dem Mentoring-Programm so spannend finde. Es geht gar nicht darum, eine 1-zu-1-Kopie zu sein oder dass jemand irgendwie 1-zu-1 die Dinge übernimmt, sondern es geht darum, dabei zu helfen, den eigenen Lebensweg, Karriereweg zu gestalten und einfach das Richtige zu finden.
Mhm. Wie siehst du die Entwicklung für weibliche Führungskräfte in diesem MINT-Bereich? Ja?
Ich glaube, das hängt so ein bisschen von der Branche ab und auch von den Anforderungen. Mhm. Also es gibt zu jedem Trend auch immer einen Gegentrend. Ich erlebe immer mehr spannende Frauen im Umfeld. Mhm. Es gibt auch das Femtech-Alumni-Programm und Stipendiatenprogramm, was ich aus dem Studium noch kenne. Da gibt es einfach spannende Frauen, deren Karriereweg genau in diese Richtung zeigt. Aber ich treffe auch immer wieder Frauen, die bewusst sagen, unter den Bedingungen möchte ich es nicht machen.
Ja, klar. Ja.
Das heißt also, es braucht die Wegbereiterinnen, davon möchte ich gerne eine sein und Mut machen, dass es noch mehr werden. Nur dann können wir anfangen zu gestalten, auch die Bedingungen zu ändern. Was heißt eigentlich gute Führung, die Stereotypen abzubauen etc.? Das geht nur über die Menge am Ende des Tages.
Jetzt hast du ja 80% Frauenanteil in deinem Führungsteam. Wie findest du die richtigen Leute? Welche Tipps kannst du den Männern geben und sagen, okay, traut euch einmal sozusagen nicht nur das eine Geschlecht einzustellen, sondern erhöht den Frauenanteil?
Also der Frauenanteil an sich hat sich bei mir deutlich erhöht, als ich das Recruiting umgestellt habe.
Okay.
Also es sind keine One-on-One-Interviews mehr, weil dort eher die Stärke kommt, sich selber darzustellen oder irgendwie sich selber zu verkaufen. Mhm. In den Digitalisierungsprojekten als solches brauche ich aber Leute, die in Workshops andere mitnehmen können. Das heißt, ich suche eigentlich ein ganz anderes Skillset. Mhm. Das heißt, ich habe immer so eine zweite Runde, wo ich Use Cases erarbeiten lasse, und zwar in der Gruppe. Dass sie auch einfach ein Gefühl für das Thema bekommen, aber dass ich auch ein Gefühl dafür bekomme, ist jemand in der Lage, da zusammenzuarbeiten. Führungskräfte haben ein simuliertes Mitarbeitergespräch, also eine simulierte Mitarbeiterinteraktion.
Okay.
Also ich habe sozusagen viel auch in dieses Gespräch mit eingebaut, um mehrere Facetten von Menschen zu sehen. Und das, was mir sehr geholfen hat, ich wähle nie alleine aus.
Okay.
Ja, und das würde ich auch jedem Mann empfehlen, nie alleine auszuwählen, sondern bewusst 1-2 Leute mit drin sitzen zu haben, die einfach eine andere Perspektive vertreten. Dann wird es objektiver. Das funktioniert bei uns ganz gut, weil meistens der Betriebsrat sowieso standardmäßig in den Prozessen beteiligt ist, in den Auswahlprozessen, aber auch bewusst aus dem Team, ja, oder sozusagen aus diesem fachlichen Gebiet oder bewusst jemand komplett Konträres dazu. Also zu schauen, dass man mehrere Perspektiven reinkriegt, das Bild ist dann runder. Ja? Und dann ist das Wichtigste auch nicht nur die individuelle Person, die ich jetzt einstelle, sondern wie sie in den Kontext passt. Also ich brauche auch nicht 20 gleiche, super kollaborative Leute, sondern ich brauche zwischendurch auch welche, die einfach was vorgeben können oder auch verkaufen können, die das Stakeholder-Management machen können. Also einen Blick auch dafür zu haben, ich suche nicht rein fachlich, sondern ich suche eigentlich einen Menschen. Mhm. Und die Aspekte zusammengenommen haben mir sehr geholfen, einfach die Auswahl zu erhöhen und auch den Kandidaten Mut zu machen. Ich halte Kontakt zu vielen Kandidaten, die vielleicht so nicht akut passen, sondern vielleicht später. Und ich vermittle auch aktiv Kandidaten in andere Bereiche. Wenn ich jemanden sehr spannend finde, einfach von der Entwicklung her, versuche ich aktiv zu schauen, ob es vielleicht im Konzern eine andere Möglichkeit gibt.
Okay. Super. Sehr schönes Schlusswort. Wir kommen jetzt zu unseren traditionellen 1, 2, 3 Fragen. Für alle, die neu dabei sind, bei der ersten Frage gibt es eine Antwortmöglichkeit, bei der zweiten zwei, bei der dritten genau drei. 1, 2, 3. Und jetzt legen wir los. Erste Frage, eine Antwortmöglichkeit. Dein Job dreht sich ja um ständige Veränderung und Weiterentwicklung. Was würdest du Menschen mitgeben, die Angst vor Veränderungen haben und sie lieber vermeiden? 1. Welche Antwort hättest du hier?
Klein anfangen.
Keiner.
Einfach klein anfangen.
Klein anfangen.
Also ganz klein, immer wieder sich aus der Komfortzone rausbewegen und das mal ausprobieren.
Okay.
Sich selber überfordern bringt selten was, aber zumindest neugierig bleiben und das im Kleinen einfach mal ausprobieren. Okay. Also einen anderen Weg zur Arbeit mal bewusst wählen. Ja? Oder einfach, denn man kann auch mal versuchen, mit links zu schreiben statt mit rechts. Also einfach so ein bisschen sich selber herausfordern, so wie es zu einem passt.
Gut. Zweite Frage. Immer mehr Menschen wagen den Schritt für den Beruf, in ein neues Land zu ziehen und sich dort ein neues soziales Umfeld oder eine neue Karriere aufzubauen. Welche zwei Tipps kannst du aus deiner eigenen Erfahrung geben, um in einer neuen Umgebung und vielleicht auch in einer neuen Kultur gut Fuß zu fassen?
2.
Du bist ja doch sehr oft gewechselt.
Ja, ich habe verschiedene Kulturen gesehen. Zwei.
Zwei, ja.
Zwei Tipps
nur
darf
zwei,
ich geben.
Ja, nur zwei, ja. Fokussieren.
Das eine ist, glaube ich, auch neugierig sein.
Ja.
Also eher erstmal zuhören und beobachten und dann aktiv werden. Der zweite Tipp ist, alles, was einem begegnet, was sich irgendwie fremd anfühlt, ist eine Chance zu lernen. Ja, also neue Kulturen bringen neue Geflogenheiten mit. Gebe ich die Hand, gebe ich nicht die Hand, gucke ich in die Augen, gucke ich nicht in die Augen. Also es ist einfach, und das fühlt sich fremd an, das fühlt sich komisch an, vielleicht fühlt es sich sogar irgendwie bedrohlich an. Sich selber hinterfragen und das zulassen und eher versuchen, die Mechanik im Hintergrund zu verstehen, als das jetzt irgendwie persönlich zu nehmen.
Alles klar, cool. Dritte Frage. Welche drei typisch österreichischen Eigenheiten oder Gewohnheiten haben in den letzten Jahren sehr stark auf dich abgefärbt?
3.
Ui, die Sprache. Also wenn ich nach Deutschland komme, hört man klar raus, dass ich in Österreich wohne.
Im Ernst? Jetzt
ja,
schon?
Und umgekehrt, in Österreich hört man immer noch den deutschen Hintergrund. Also so richtig gehöre ich mittlerweile in keines der Länder mehr rein.
Okay. Okay, was noch?
Ich glaube, ein Stück weit auch die Gelassenheit. Ja, also es passt schon, das wird sich schon irgendwie ausgehen. Die Gelassenheit, die Dinge passend zu machen,
ja.
Einfach bis zu einem gewissen Grad. Also von dieser akkuraten deutschen Art ein bisschen zurückzutreten. Ja.
Und ist es mehr Süßigkeiten als früher?
Nein, so
Nein,
viel ist
nicht.
Es nicht. Typisch Österreich. Was sind eigentlich typisch Österreicher?
Eingewohnt, wir raunzen viel.
Das habe ich nicht
über
übernommen.
Alles, wir ringen uns alle über alles auf. Wir gehen gerne ins Wirtshaus und tratschen. Wir finden alles Neue nicht gut. Und wenn es dann da ist, finden sie es super. Ja, das ist eine österreichische Eigenschaft, finde ich, ja.
Ich hätte auch eine dritte Eigenschaft, falls Sie noch wollen.
Welche gibt es denn?
Die indirekte Kommunikation.
Was ist indirekte Kommunikation?
Die indirekte Art der Kommunikation habe ich zum Teil übernommen.
Was verstehst du?
Also nicht einfach alles direkt ansprechen irgendwie und so runterkaskadieren, sondern ein bisschen ausschmücken und so ein bisschen drumherum.
Ach so.
Und so ein bisschen.
Ja, es gibt so einen Vergleich. Also wie funktioniert deutsches Management und österreichisches Management mit der Linie, ne?
Ja,
und Österreich macht nur so, ne? Genau. Werden wir schon irgendwann ankommen, ne? Was teilweise nicht gut ist, ja. Aber es ist ein bisschen flexibler.
Mit dem Blick aufs Ziel kann man trotzdem die Schleifen zulassen.
Aber Deutsch ist wirklich so, ich habe das wirklich oft erlebt, man weicht nicht davon ab. Das ist ganz schlimm, ja.
Da bin ich flexibler geworden.
Aber zumindest hast du schon in Österreich eingelebt, was sehr schön ist. Super, vielen, vielen Dank. Liebe Vanessa, vielen Dank für dieses spannende und inspirierende Gespräch. Bevor es zum ganzen Schluss kommt, möchte ich ein Zitat von dir hervorheben, das mich sehr beeindruckt hat. Du hast gesagt, ich befinde mich inhaltlich immer vermittelnd zwischen Business, Technologie und Menschen, denn es braucht ein fundiertes Verständnis des Kerngeschäftes, eine technische Affinität, Mut für Experimente und Ausdauer in der Umsetzung und ein gutes Gefühl für Menschen. Mit diesen Worten möchte ich abschließen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und alles, alles Gute für deine weiteren Projekte und Vorhaben.
Vielen Dank für die Einladung und das Gespräch.
Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Und wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform da. Das freut uns riesig. Und denkt immer daran, Folgen nicht vergessen. Und wenn ihr mal einen Blick hinter die Kulissen unseres Podcasts werfen wollt oder mehr über die Arbeit der 123C Digital Consulting erfahren möchtet, schaut doch einfach auf LinkedIn, Instagram oder Facebook vorbei. Da gibt's immer wieder sehr, sehr spannende Einblicke. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder am Start. Bis dahin, digitale Grüße, euer Harald Grabner.
Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Mit dem 123C Reifegrad-Score erfassen Sie in nur 8 Minuten den Status quo Ihrer Transformation. Erkennen Sie gezielt Ihr digitales Potenzial für mehr Strategie, Planungssicherheit und operative Effizienz. Jetzt auf www.digitalerreifegrad.com.